Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Vielleicht sind Leute tatsächlich ja zum ersten Mal heute hier. Dann sage ich euch, wer ich bin. Ich heiße Christoph und ich bin einer der beiden Pastoren der City Church. Und letzte Woche war ich auch noch in der Sommerpause, also im Urlaub. Also heute auch das erste Mal wieder da. Pünktlich zur dritten und letzten Predigt in dieser Predigtreihe, in diesem Stil und zu diesem Thema. Stil, zum dritten Mal steht der, der redet, nicht in der Mitte, sondern so merkwürdig hier an den Rand gedrängt. Zum dritten Mal gibt es keinen Videoclip, jedenfalls keinen zur Predigt. Ja. Keine aufwendige Präsentation, sondern nur dieses Bild steht da oben. Übrigens, immense Zeitersparnis habe ich bei der Predigtvorbereitung gemerkt. Wahnsinn, wenn du keine Präsentation machen musst, dann bist du ja ruckzuck fertig. Also traumhaft, ja. Also auf jeden Fall, aber wir machen das nicht, um Zeit zu ersparen, sondern um irgendwie auch symbolisch auszudrücken, wen wir ins Zentrum rücken wollen in dieser Reihe. Wem wir diese Reihe widmen, weil er für uns als City Church und die ganze Christenheit das absolute Zentrum ist. City Church wird 10 und es gibt auch diese Kirche hier nur wegen dieser Person. Und wir widmen uns zum dritten Mal einer Grundaussage, die man über Jesus Christus treffen kann und auch ziemlich grundlegenden Bibeltexten. Vor 2 Wochen hat Matze, der andere Pastor dieser Gemeinde hier, über Jesus den Retter gesprochen. Es ging dabei um Gott, der aus Liebe Mensch wird. Es ging um so Begriffe wie eine Art Bad Bank und Schuldenschnitt. Und wer jetzt nicht da war, der kann mit den Worten nichts anfangen. Aber wer da war, erinnert sich vielleicht anhand dieser Stichworte so ein bisschen an diese Predigt und den Inhalt. Jesus als Retter. Und dann letzte Woche Thorsten über Jesus als Vorbild. Wer da war, diese 4 Stufen. Diese 4 Stufen der Begeisterung für Jesus, ja, von der Stufe 0, die da heißt, Jesus mag schon ein Vorbild sein, für irgendwen habe ich nichts gegen, allerdings nicht für mich, bis hin zu der Stufe, er ist derart mein Vorbild, dass er mein Handeln prägt und ich mich an keinem so orientiere wie an ihm. Beide Predigten, die letzten beiden, waren, wenn du mit Jesus eher so deine Schwierigkeiten hast, sag ich mal, oder mit dem Glauben an ihn vielmehr, dann waren die möglicherweise ein bisschen starker Stoff, inhaltlich. So. Das wird heute auch so sein. Wenn ich über Jesus rede, dann gibt mir das jedes Mal ein merkwürdig ambivalentes Gefühl. Zum einen weiß ich rede über einen absolut unvergleichlichen Menschen. Ich lese gerade wieder ein Buch über ihn und höre Vorträge von einem Professor, Doktor der Theologie über ihn. So, es gibt niemanden, der, ja, wenn man es jetzt einfach mal so als historische Persönlichkeit ihn einfach mal betrachtet, der einen derart großen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Selbst wenn man das nur unter dem Aspekt sieht, ist es schon absolut nachvollziehbar, von ihm fasziniert zu sein. Das ist die eine Seite der Ambivalenz. Die andere ist, da ist auch das gegenteilige Gefühl, wenn ich über Jesus rede. Kennst du vielleicht auch, wenn du sagst, oder wenn du jemandem sagst, ich glaube an Jesus. So, dass sich das ungefähr so anhört oder so anfühlt, wie wenn du sagen würdest, ich habe Kontakt mit Außerirdischen. Oder Elvis lebt wirklich oder so, ja? Also, einer glaubt an Jesus und manchmal fühlt sich das so an, wie es ist gleichbedeutend wie, er ist etwas sonderlich. Kein schlechter Typ, aber ein bisschen an der Stelle so, ja? Bisschen komisch. So, das kann daran liegen, dass wir dieses an Jesus glauben gleich sonderbar sein, dass wir das so miteinander verbinden. Das kann daran liegen, dass es wirklich sonderbare Jesusbegeisterte gibt, ja, und dass sie ziemlich auffällig sind und dass es meistens die sind, die es in die Medien schaffen, ja, und man so irgendwie dann so gleichsetzt, boah, wenn man Christ ist, dann heißt das wohl so ein bisschen hier oben, hier und da merkwürdig verdrahtet. Es könnte aber auch daran liegen, dass es wirklich nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Glaube an Jesus, also nicht einfach nur Faszination von ihm, sondern Glaube an ihn, tatsächlich etwas ziemlich Krasses ist. Das muss ich nicht äußern durch Merkwürdigkeit, ja. Aber man kann zu Recht sagen, ey, komm, das ist nicht dein Ernst, das zu glauben. Denn wenn man das mal so sieht, ist die christliche Religion ist die einzige der Weltreligionen. Ich weiß nicht, ob es noch so ein paar Klicker-Ideologien und Religionen gibt, die auch sowas haben. Aber der großen Weltreligion ist die christliche Religion die einzige, die einen Menschen für Gott hält. Dergestalt, dass man an ihn glaubt. Das ist schon, muss man erstmal drauf kommen. Und ungefähr in diese Richtung, wie ich das jetzt versucht habe zu beschreiben, ungefähr in diese Richtung geht das Thema heute. Ungefähr dieses ambivalente Gefühl wird es wahrscheinlich auslösen. Also, ich nähere mich mal dem Thema. Wir als Familie letzte Woche noch im Urlaub. Portugal, Nacht, auf der Terrasse vor unserem Ferienhaus, draußen Sternenhimmel. Oh, ich erkläre den Kindern irgendwie, die mäßig interessiert sind, aber naja, da ist, was der große Wagen ist, der Nordstern, Milchstraße, dann hört es bei mir auch schon auf, aber das konnte ich erklären. Auf jeden Fall, jeder von euch kennt dieses Gefühl, Sternenhimmel, dieses atemberaubende Gefühl angesichts dieser Milliarden von Lichtjahren und der Größe und Andromeda-Nebel oder was auch alles, ja? So, und der christliche Glaube behauptet allen Ernstes, Jesus, der einfache Handwerker aus Nazareth, ist Urheber all dessen. Ist Urheber all dessen. Das Neue Testament, Johannes zum Beispiel, Paulus, andere, sagen das. Durch ihn, und sie meinen Jesus, die geschichtliche Person, ist alles geschaffen. Das ist schon mal ein krasses Ding. Da kommst du nicht so einfach so drauf, wenn du den Sternenhimmel anschaust. Oder wenn du eben diesen einfachen Handwerker aus dem zweiten, vor 2000 Jahren dir anschaust, ja? Aus diesem antiken Dorf in Galiläa. So, oder nochmal Portugal. Das liegt ja da so, oder wo wir waren, liegt so an der äußersten Südwestspitze Europas, ja? Danach kommt nur noch der Atlantik und dann irgendwann das Ende der Welt. Und was da so allgegenwärtig ist, ist so diese ganze Seefahrer-Entdeckerzeit. Die ist dann noch lebendig, ist sie nicht, aber man erzählt die Geschichte immer noch. Ja, also Heinrich der Seefahrer, Christoph Kolumbus, ferne Welten, portugiesische Kolonialmacht. Und der ganze Mist, der daraus entstand, auch. Ja, Sklavenhandel, Ausbeutung anderer Völker. Was ich sagen will, du atmest da, jedenfalls ging es uns so, irgendwie so 1000 Jahre Weltgeschichte. Und jetzt sagt der christliche Glaube, Jesus sei Dreh- und Angelpunkt, sogar Herr dieser und aller Weltgeschichten. Nicht der Gestalt, dass er jetzt da den Sklavenhandel eingeführt hätte, ja, so. Aber wenn du diese ganzen Weltgeschichten und Ereignisse zusammennimmst, zu einer großen Geschichte machst, dann ist die Pointe dieser Geschichte Jesus. Behauptet das Neue Testament. Der Urheber des Universums, der Mittelpunkt der Geschichte und gleichzeitig anwesend bei dieser kleinen Familie Schmitter in ihrem portugiesischen Ferienhaus, die sich abends darüber streitet, wer zuerst duschen darf, um den Sand loszuwerden oder wer abspülen muss, bevor Papa dann Chick vorliest. Chick ist übrigens auch ein Buch, was ihr unbedingt mal lesen solltet. Hat dann nichts mit Jesus zu tun, aber sehr gutes Buch. Also gleichzeitig anwesend in unseren kleinen, familiären, alltäglichen, popeligen Geschichtchen. Jesus von Nazareth, omnipräsent in Weltgeschichte und Familiengeschichten. Urheber und Autor aller großen und kleinen Welten. Das ist gelinde gesagt, wenn man nicht einfach sagt, Gott. Ja, Gott, wenn man dieses Wort benutzt, Gott, das kann man relativ leicht machen, sagt, Gott ist allmächtig, ja, und hält sich mit diesem Wörtchen Gott ihn auch ein bisschen auf Distanz. Mag sein, dass Gott da ist, ja. Wenn du aber Jesus von Nazareth sagst, geschichtliche Person, und ihm diese Attribute zuschreibst, das ist kaum zu denken. Wir reden von einer geschichtlichen Person, die man anfassen konnte, mit denen Menschen befreundet waren. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben, begraben, wie es das apostolische Glaubensbekenntnis sagt, ja. Also Jesus, eine Person, die zweifellos ein paar und 30 Jahre Leben gelebt hat, unsere Luft geatmet. Und wenige Jahre nach seinem Leben, 2-3 Jährchen später, fangen die ersten Christen an, und nennen ihn Pantokrator. Also so haben sie ihn nicht genannt, das ist der theologische oder wie auch immer philosophische, der Fachbegriff, ja, für Herr der Welt. Wie sie ihn genannt haben, die griechisch sprechenden Christen zum Beispiel, Kyrios. 2-3 Jährchen nach diesem Leben dieses einfachen Handwerkers aus Nazareth nennt man ihn Kyrios. Kyrios, das ist dasselbe Wort, was die griechische Übersetzung des Alten Testaments für Jahwe nimmt. Ja, im Alten Testament im Hebräischen steht Jahwe, Gott, der ist und immer schon war. Und die griechische Übersetzung davon nimmt an dieser Stelle Kyrios. Dieses Wort für Gott des Alten Testamentes benutzen die Christen, um diesen Mann zu beschreiben. Oder Kyrios war auch das Wort, was vorbehalten war in der römischen Gesellschaft für den Gottkaiser. Kyrios. Urheber der Welt. Ein Mann aus einer Arbeiterfamilie. Ich kann verstehen, wenn man das irgendwie unglaublich findet. Und doch, und das will ich heute ein bisschen rüberbringen, und doch ist dieser Gedanke auch ein wunderschöner Gedanke. Ein tief faszinierender Gedanke. Ein Gedanke, wo man einen Zugang finden kann, um ihn zu glauben. Eine wunderschöne Wahrheit, wenn sie wahr ist. Ursprung, Zentrum, Ziel des Kosmos ist ein Gott, der aus seiner verrückten Liebe zu der Menschheit sich zu so einem einfachen, verwechselbaren Menschen macht. Der unter uns lebt, der mit uns lacht, der mit uns weint, der an uns leidet, der uns liebt, der stirbt und aufersteht. Und nur deshalb, wegen dem Letzten und aufersteht, nannten sie ihn Kyrios später. Also wenn diese Geschichte wahr ist, dass im Zentrum dieser Welt ein Gott, das Herz eines Gottes schlägt, der das tut, dann ist es eine irre schöne Geschichte. Eine atemberaubend schöne Geschichte, weil sie etwas atemberaubend Schönes über Gott sagt. So, ein paar Dinge sind übrigens, selbst wenn man das für einen riesigen Irrtum hält, was die Christen da glauben, ja, ein paar Dinge sind trotzdem absolut erstaunlich, die man so nicht einfach wegreden kann. Und das habe ich jetzt, ich habe ja gesagt, ich höre gerade so ein paar Vorträge von einem Professor Dr. Zimmer übrigens. Könnt ihr mal googeln, Worthaus ist das Stichwort, was dazu gehört. Sehr gute Vorträge. Jedenfalls, eins dieser Unglaublichkeiten habe ich aus einem seiner Vorträge. Ja? Nämlich, dass Jesus null Voraussetzungen hatte, um Weltherrscher zu werden. Oder jemand, den wir heute Kyrios nennen. Selbst wenn man ihn irrtümlich so nennen würde, wäre es eine irre Geschichte. Er war ein einfacher Handwerker, habe ich schon gesagt. Er kommt aus einem Nichts von einem Dorf. Er tritt nur 3 Jahre maximal öffentlich auf. Das ist ein wenig kurz, um eine bedeutende Persönlichkeit der Weltgeschichte zu werden. Er gründet in dieser Zeit keine Organisation, er hat es nicht mal vor. Er hat keine einflussreichen Freunde und er schreibt nichts, das ist auch nicht schlau. Es gibt keinen einzigen geschriebenen Satz direkt von Jesus. Ja, andere bedeutende Persönlichkeiten haben uns Bücher hinterlassen. Nichts. Nichts von ihm selbst verfasst. Und, das ist das Wichtigste, er stirbt viel zu früh. Und er stirbt nicht einfach so, sondern den unwürdigsten Tod, den man damals sterben konnte, verurteilt als gefährlicher Verbrecher. Das sind die miesesten Voraussetzungen. Das sind überhaupt keine Voraussetzungen, um Weltherrscher zu werden oder auch nur so zu tun, als ob man es wäre. Und doch sind auf der anderen Seite über niemanden mehr Bücher geschrieben worden, mehr Doktorarbeiten verfasst, mehr Lieder gesungen, mehr Gebäude der Verehrung gebaut als über diese Person. Und zwar nicht nur einfach doppelt so viel als über den Nächsten, sondern gigantisch viel mehr als über jede andere Person. Und 3 Jahre nach seiner Hinrichtung nennen die Leute ihn Kyrios. Und bis heute tun das Milliarden Menschen. Von diesem einfachen Mann in Nazareth zu solchen Bildnissen. Ich finde das Bild übrigens nicht unbedingt schön. Das tut aber nichts zur Sache, wie ich das finde. Es hängt hier im Dom, ganz vorne, im Altarraum. Und das zeigt den göttlichen Jesus. Ne? Also genau genommen zeigt das Bild die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Also der Kyrios, der Pantokrator, der Anfang und Ziel der Weltgeschichte ist. Jedenfalls von diesem einfachen Nazarener, der null Chance hat zu diesem Bildnis. Das ist, selbst wenn man es für einen bedauerlichen Irrtum hält, eine irre Geschichte.
Und eben eine wunderschöne, wenn man wagt zu glauben, genau diese Geschichte beschreibt Gottes Herz, spiegelt das Wesen Gottes. Genau so, und nicht an, genau so will uns Gott zeigen, wer er ist. Gottes Herrlichkeit in einem einfachen Menschen, wie wir, der null Voraussetzungen hat, als ein Großer erkannt zu werden, wie wir. So und nur so, sagt die Bibel, kann man Gott erkennen, sein Wesen begreifen. Er wird ein Niemand und verändert die Welt auf diese Weise. So, ich lese euch jetzt den Text vor, der mir heute wichtig ist. Wenn man sich fragt, warum gibt's eigentlich die Kirche? Warum gibt's heute solche Bilder? Warum verehren ihn immer noch Menschen in Gottesdiensten und so? Wenn man sagen würde, sag mir einen Bibeltext, der dafür die Grundlage ist, dass es die Kirche gibt. Man kann nicht nur einen nennen, ja, aber wenn man es müsste, dann würde man vielleicht diesen wählen und sagen, okay, das ist der wichtigste für die Existenz der Kirche. Warum es die weltweite Kirche gibt. Und es ist, wie gesagt, ein ganz bekannter Text und ich lese ihn euch vor. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Das ist ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Tod und Auferstehung sind schon gewesen. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. 11 Jünger, ja, 11 Männer, die jünger sind, als ich es heute bin. Ja, also wirklich junge Männer wahrscheinlich. 11 Leute aus Fleisch und Blut, ganz normale Leute. Nur noch 11, nicht mehr 12. Die Geschichte hat Wunden geschlagen. 11 begegnen dem, mit dem sie 3 Jahre diese Geschichte erlebt haben, geteilt haben, das Leben geteilt haben. Treffen den, der einer von ihnen ist und irgendwie auch doch nicht so richtig, so ganz. Manches an ihm ist jedenfalls wirklich anders. Denn sie hatten den Mann sterben sehen und jetzt reden sie mit ihm. Das, was an diesem Mann ihnen auch fremd ist, sagen wir mal geheimnisvoll, ja, nicht einfach nur menschlich, das ist kaum zu übersehen. Und deshalb fallen sie vor ihm nieder. Das haben Leute oft auch zu Lebzeiten, also vor seinem Tod und Auferstehung getan, die Jünger auch ab und an, aber jetzt vor allem, weil, ja, mit diesem Mann haben sie Unglaubliches erlebt, aber jetzt war er tot und sie reden mit ihm trotzdem. Er ist wieder da. So, und dann steht da aber dieser wichtige Satz, doch einige zweifelten. Ja, die fallen vor ihm hin, nieder, doch einige zweifelten. Einfach, weil das keine dummen Jungs waren. Die auch sagen, Auferstehung, ey, Sohn Gottes, Kyrios, Milchstraße, da ist alles weng viel. Ja, diese Person ist faszinierend und doch, also das ist weng viel. Einige aber zweifeln, obwohl sie Jesus verehren. Man muss eigentlich fast Zweifel haben, wenn man begreift, wie verblüffend diese Story ist. So, und dann sagt Jesus diese Worte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Aus dem Mund des Mannes, den ein Lakai des Kaisers, ja, dessen, der wirklich Macht hat, kürzlich hingerichtet hat. Aus dem Mund dieses Mannes stammt, mir ist alle Macht gegeben. Darum geht ihr Zweifler, ihr Jungs, ihr einfachen Jungs, die ihr gar nicht ganz sicher seid, mit den denkbar miesesten Voraussetzungen, die Welt zu verändern, geht und macht die Welt zu meinen Jüngern, geht zu allen Völkern. Sagt ihnen, was ich euch gesagt habe, tauft sie im Namen des dreieinigen Gottes, gebt weiter, was ihr gelernt habt und seid euch sicher, ich werde da sein, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Ja, das nennt man den Missionsbefehl, ja, der Gründungsauftrag der Kirche, wegen Worten wie diesen haben Menschen vor 10 Jahren City Church gegründet. So, jetzt gehen wir kurz durch diesen Text, streifen ein paar dieser Gedanken. Also, wie gesagt, es fängt so an, dass diese 11 auf diesen Berg gehen und Jesus begegnen, sich vor ihm niederwerfen und dass einige zweifeln dabei. Ich finde das wichtig. Ein bisschen beschreibt diese Situation anbetend zweifeln meine Geschichte. vielleicht ein paar von euren Geschichten. Eine Mischung aus Glaube und Zweifel. So, ich bin schon als Kind mit diesem Glauben aufgewachsen, dass im Zentrum der Welt, ja, im Zentrum der Weltachse der Geschichte, ein Gott steht, der ein menschliches Gesicht trägt und aussieht wie Jesus. Damit bin ich aufgewachsen. Trotzdem habe ich das immer wieder bezweifelt. Weil zum Beispiel diese Welt so oft gar nicht so aussieht, als ob da einer alle Tage bei uns ist und die Sache schon regelt. Manchmal sehen wir Gott verlassen aus. Oft. Eben hat hier jemand gesagt, ne, irgendwie in dem Gebet, die Welt, die manchmal ganz schön scheiße ist. Also die fällt nicht so aus. Deswegen habe ich gezweifelt. Und ich habe geglaubt, weil ich mich oft genug in dieser Welt doch nicht allein gelassen fühle. Auf eine seltsame Weise. Oder ich habe es bezweifelt, weil der Bosheit, der Krankheit, dem Tod, der Gier eher alle Macht der Welt gegeben zu sein scheint. Und ich habe es geglaubt, weil ich immer wieder Glaube, Hoffnung, Liebe trotzdem stärker sehe. Trotzdem die Gewalt oder der Tod die Macht zu haben scheint, sehe ich immer wieder, dass Liebe, Hoffnung, Glaube größere Macht hat. Oder ich habe es bezweifelt, weil ich auf Merkwürdigkeiten stoße. Merkwürdigkeiten in der Bibel zum Beispiel. Ich habe gar keine dabei. Der Text so kurz ist, dass er hier auf einen Zettel passt. Oder bei den Christen. Ja, habe ich am Anfang gesagt. Manche Leute können sehr abgedreht sein, obwohl Jesus ihr Vorbild ist. Und das lässt einen manchmal zweifeln. Vielleicht geht dir das auch so. Und übersiehst dabei, wie abgedreht du selbst bist. Ja. Aber manchmal kann einen das in Zweifel bringen. Warum wir vielleicht auch einfach noch so normal sind oder so schlecht oder eben manchmal auch irre Ideen haben. Oder? Und ich habe geglaubt, weil ich sah, wie großartig seine Nachfolger sein können. Ja, wie großherzig Menschen, die von Gott geprägt sind, sein können. Oder wie großzügig oder wie transformiert oder wie liebenswert einfach. Oder wie großartig und verändernd dieses Buch ist, was mir manchmal so fremd ist. Diese Worte, die da drin stehen. Wie stark das Menschenleben zum Guten prägen kann. So, oder ich habe es bezweifelt, wenn ich den Sternenhimmel sah und mich darin ein bisschen verlor und dachte, ey, es ist gar keine Frage. Wir sind allein. Guck dir das an. Morgen schon hat uns das Universum vergessen. Oder ich habe es geglaubt, wenn ich den Sternenhimmel sah und dachte, ey, denk das hier mal ohne Gott zu Ende. Dann hast du noch mehr Fragen als mit. Und dann hast du keine Erklärung für Schönheit. Oder so. So, also einige aber fielen nieder, Anbetung, und zweifelten. Ich auch, du auch vielleicht. Das ist normal. Und genau auf solche Leute tritt Jesus zu, ja, und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. So, warum glaube ich das am Ende mehr, als dass ich es bezweifle? Im Grunde, weil Jesus Christus der Einzige ist, in dessen Händen ich alle Macht im Himmel und auf Erden sehen kann und sehen will. Für mich ist es so, er oder keiner. Darauf läuft es für mich am Ende raus. Keiner ist eine Option. Ja, also keinem ist alle Macht gegeben. Keiner hatte sie jemals. Es gibt keinen Urheber, es gibt kein Gott, es gibt kein Ziel. Die Option ist denkbar und diese Option ist extrem frustrierend, finde ich. Ich habe mal gelesen, ich bin kein Nietzsche-Kenner, um das selber nachzuprüfen. Ich habe mal gelesen von jemandem, der sagte, Nietzsche ist der einzige Mensch, der diesen Gedanken konsequent zu Ende gedacht hat. Wie das ist, wenn es keinen gibt. Dieser jemand sagte, alle anderen, die Gott bezweifeln, flüchten sich aber irgendwie in andere Pseudo-Hoffnungen, warum man doch hoffen kann. Nietzsche war der Einzige, der das bis zur bitteren Hoffnungslosigkeit zu Ende gedacht hat, die konsequenterweise daraus entsteht und dafür muss man den Hut vor ihm ziehen. So, das ist eine Option, keiner. Oder man könnte natürlich auch sagen, doch, es gibt schon Gott, der heißt allerdings nicht Jesus. Ein anderer, ja? Gut, das wäre dann ein Gott, den müsste man in anderen Religionen suchen. Oder man sagt, es gibt ihn, aber wir wissen nichts über ihn. Hat schon jemand in der Hand, aber der tut nichts, der sagt nichts, der kennt uns wahrscheinlich auch nicht. Die Distanz ist so massiv zwischen diesem fernen Gott und dieser Welt, Das käme für mich ungefähr der Option 1 gleich, jedenfalls was die praktischen Konsequenzen für mein Leben angeht. Keine Hoffnung. So, wenn aber, dritte Option, alle Macht der Welt, wenn ich sie in einer Hand sehen will, alle Macht der Welt, im Himmel und auf Erden, in irgendjemandes Händen sehen will, dann sind es die des menschgewordenen Gottes. Weil es aus meiner Sicht keinen gibt, dem man bedingungslos vertrauen könnte. Zum Beispiel in Sachen, wie Leben funktioniert, wie Leben gelebt werden muss, damit es gutes Leben ist. Ich wüsste keinem, dem man derart vertrauen kann. Das ist diese Vorbildsache von Thorsten letztes Mal, ne? Weil er sagte, oder weil was er sagte und was er lebte, wie er handelte, mich derart fasziniert, dass ich sicher bin, würden wir alle so leben. Und auch manche, die nicht an ihn glauben, sind sich sicher. Würden wir alle so leben? Könnten wir das so sein? Die Welt wäre nicht wiederzuerkennen. Jesus sagt ja da, ne, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, lehrt sie so zu leben, das zu halten, was ich euch geboten habe. So. Lehrt sie so zu leben, wie ihr es verstanden habt, wie ihr angefangen habt zu leben, lehrt sie das. Und ich denke, ja, er hat recht. So zu leben, deinem Vorbild zu folgen, das wäre der einzige Weg aus der Misere. Und wenn ich in wessen Hände Weltmacht sehen wollte, dann in diesen. So, und gleichzeitig sehe ich dann, ich tue das aber nicht. Also ich lebe so nicht. Also maximal ansatzweise, in meinen helleren, besseren Momenten, ansatzweise. Und deshalb weiß ich, wir werden die Welt aber nicht retten. Sondern letztlich muss diese Welt gerettet werden. Wir müssten gerettet werden. Mich zum Beispiel muss man retten, weil er zwar so leben will, aber es nicht tut oder kann. So, ich habe mich nicht für einen besonders schlechten Menschen, ihr müsst jetzt kein Mitleid mit mir haben. Ich halte auch euch nicht für schlechte Menschen. Ja, es gibt wahrscheinlich Schlimmere als uns. Und doch in anderen hellen und viel öfteren Momenten meines Seins weiß ich, ich bin so, ich sollte anders sein, ich kann aber nicht. Und das ist schlecht. Und ich bräuchte Rettung. Und wir alle zusammen, die wir das auch so kennen von uns, ja, wir ahnen manchmal, dass wir in diesem Leben mehr kaputt, als dass wir machen, als dass wir Leben schaffen. So, und darum leuchtet mir dann nicht nur ein, dass Jesu Vorbild das einzige ist, dem ich folgen würde, sondern es leuchtet mir auch ein, dass das, was Jesus da am Kreuz getan hat, so unglaublich wichtig ist, so unglaublich sinnvoll, wenn auch total geheimnisvoll. Manchmal leuchtet mir das ein, manchmal ahne ich nur, was das bedeutet, was er da getan hat. Dass der Kyrios, ja, der Pantokrator, der Schöpfer, ich ahne, dass es logisch ist, dass wenn dieser Schöpfer in eine gewalttätige Welt kommt, um sie zu verändern, weil die Menschen es nicht können, dass er dann eigentlich nur zwei Wege hat. Die eine ist mehr Gewalt. Also Gewalt mit noch mehr Macht aufhalten. Was das Ende unserer Menschheit wäre. Oder durch Liebe. Und Letzteres entspricht seinem Wesen, was unser Glück ist. Und dann ahne ich, dass es logisch ist, wenn ein Gott, der die Welt gemacht hat, mit bedingungsloser Liebe in eine Welt von Gewalt kommt. Oder nur solcher mittelmäßiger, gleichgültiger Normalität, wie meine Schuld manchmal aussieht, ja. In so eine Welt kommt, dann wird genau das passieren, was passiert ist. Dann kostet es ihn sein Leben. Wenn also die Liebe, ja, die absolute Liebe, dem Bösen gegenübertritt und dabei Liebe bleibt, egal was es kostet, dann wird das Böse die Liebe zertreten. Das ist irgendwie logisch. Und dann verstehe ich und ahne ich trotzdem, wie gerade das der einzige Weg für Liebe sein kann, Böses zu überwinden. Böses zu überwinden, ohne selbst Gewalt anzuwenden, was, wenn sie es täte, wäre die Liebe keine Liebe mehr. Also leuchtet euch das ein bisschen, ahnt ihr wenigstens ein bisschen, dass das wahr sein kann. Dass das, na logisch will ich das nicht nennen, aber dass das, ja, wahr, eine tiefe Wahrheit sein kann. Dass in dem Moment, wo der Urheber des Universums am Kreuz von menschlicher Gewalt zertreten wird, dass das der Moment ist, wo sich der Schlüssel dreht und wo er ihm die letztgültige Gewalt raubt, dem Bösen. Weil es bedeutet, ich vergebe euch alles. Und das ist das, was mich rettet. Also ich sehe diesen Jesus, ja, ich sehe sein Leben und ich sehe sein Sterben und dann seine Auferstehung, ganz wichtig. Und ich denke, ja, wenn einer Urheber der Welt ist, wenn einer Kyrios ist, dessen Wesen Liebe ist, wie anders sollte er aussehen als so? So, und darum glaube ich mehr, als ich zweifle. Viel mehr. So, und deshalb habe ich Hoffnung. Oder deshalb mag ich mich selbst, obwohl ich mich kenne. Und deshalb kann ich vergeben, wenn andere schuldig werden. Oder deshalb kann ich glauben, dass diese Welt gerettet ist und irgendwann vollständig gerettet sein wird. Verändert, transformiert sein wird. So, zum Schluss. Auf welche Weise, wenn wir Jesus so nennen, Kyrios, Herr der Welt, Pantokrator, Urheber, auf welche Weise sehe ich denn jetzt etwas davon in meiner Welt? Weil, ist das jetzt alles nur Gedankenspielerei, die ich gemacht habe? Das kann man glauben oder lassen, ja, so bezweifeln oder nicht? Oder hat das, dass Jesus Kyrios ist, mit der realen Weltgeschichte, mit meinem Leben jetzt zu tun? Hat das eine Auswirkung? Passiert da was? Lenkt er Geschichte, Menschen, Entscheidungen? Warum dann all die Probleme? Man kann schon sagen, ey, mal ganz ehrlich, er regiert doch nicht. Regieren tut vielleicht im Moment Angela Merkel oder Obama oder ganz andere Kräfte oder das Geld oder wie auch immer. Wie regiert er denn? So, und die Antwort, die ich darauf zum Schluss noch gebe, die ist auch nicht so ganz leicht zu schlucken, finde ich. Die ist so ein bisschen, die ist nicht so eine Antwort wie, ach so, ja, wunderbar, sondern eher, ach so, stimmt, ja. Also, Jesus regiert in dieser Welt, wie Gott regiert. Wie es Gottes Art ist, nicht mit Gewalt und selten durch mächtiges Eingreifen, sondern in der Regel durch Menschen. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Erklärung, er tut nichts, dann tut er es wahrscheinlich wohl durch uns, sondern wenn du die biblische Geschichte anguckst, von ganz Anfang an, ist das ist sozusagen Gottes Firmenphilosophie. Ich erschaffe den Menschen als mein Gegenüber und ich will, dass du diese Welt regierst, Mensch. Und ich werde diese Welt regieren dadurch, dass ich Menschen verändere, dass sie diese Welt so zu der Welt machen können, wie sie sein soll. Ich sage nicht, dass Gott nicht eingreift von außen oder so, ja, aber das ist sein Stil, sein hauptsächlicher Stil. Deswegen sagt er hier, ne, geht hin in alle Welt, ihr Zweifler, ihr kleinen Leute. Ich bin bei euch, ja, jeden Tag, aber ihr macht es. Tauft sie, lehrt sie, lebt, wie ich es euch beigebracht habe. In euch lebt genug von meiner Liebe. In euch lebt mein Geist. Das ist die Art und Weise, wie ich diese Welt regiere. Durch euch. So, also tatsächlich, wenn du fragst, auf welche Weise regierst du denn die Welt, Jesus, dann würde er dir wohl sagen, ja, wie wäre es mit durch dich? Da wäre mal ein Ansatz. Mein Ansatz wäre durch dich. Oder durch euch. Ja, wie nennt er das? Kirche? Ja, genau, das meine ich. Dadurch, durch euch möchte ich regieren. So, und deshalb gründen junge und mitteljunge und normale und durchschnittlich begabte und durchschnittlich schlecht gute Leute vor 10 Jahren diese City Church. Zum Beispiel. So, oder deshalb bin ich Pastor. Ich finde nicht, dass ich charakterlich, moralisch, christlich besonders gut dafür geeignet wäre. Ehrlich, also wer das glaubt von euch, der kennt mich einfach nicht nah genug. Ich glaube auch nicht, dass ich das besonders gut könnte oder so. Also es passieren ein paar mehr Dinge gut als schlecht oder so. Ungefähr so wie normal halt. Wie das ist, wenn Menschen Dinge in die Hand nehmen und etwas versuchen. So, ich nehme an, dass es so ähnlich jedem von euch geht, der versucht, mit seinem Leben irgendwie einen Unterschied zu machen. In seinem Job oder indem er hier mitarbeitet oder mit seinen Freunden umgeht oder wie auch immer. Dass ihr merkt, ich will auf Gottes Gegenwart vertrauen in meinem Leben. Und jetzt bin ich aber der handelt und das klappt nicht immer gut und manchmal doch. Ja, manchmal richten wir wenigstens keinen Schaden an. Manchmal tun wir was wirklich Gutes, manchmal werden wir schuldig. Und doch, und das ist eben dieser gar nicht so leichte Gedanke, und doch regiert Gott in dieser Welt durch Leute wie uns. Er will es nicht anders. Das hört sich ein bisschen nach grandioser Selbstüberschätzung an. Ne? Er regiert durch uns, durch die Kirche. Bei der Kirche soll die Hoffnung der Welt liegen. Das ist ja auch, da kann man ja auch denken, boah, Mann. Aber ja, in der Tat. Es wird allerdings darauf ankommen, wie ähnlich die Kirche Jesus ist und bleibt, ne? Damit das eine gute Sache werden kann. Aber das ist Gottes Art. Er kommt in diese Welt Und er rettet sie durch einen einfachen Mann, der null Voraussetzungen hat, um Weltherrscher zu sein, Kyrios zu sein. Und diese Welt wird verändert durch eine Kirche, die oft schwach ist und manchmal schuldig und trotzdem beauftragt. Weil diese Welt nur Mensch für Mensch gerettet wird, Herz für Herz, das verändert wird. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, wenn der, der die Welt gemacht hat und sie verändern will, Liebe ist. So, was machst du jetzt damit? Das war es nämlich im Wesentlichen. Ich habe gedacht, mach doch einfach mal gar nicht so viel mit dem, was ich heute gesagt habe. Also überleg jetzt mal gar nicht so sehr, was könnte ich jetzt machen, sondern mach mal nichts außer diesem Glauben in dir Raum geben, auch wenn du zweifelst. Nichts außer diesem Glauben in dir Raum geben. Jesus ist Kyrios. Er ist da. Die Welt ist seine, wir sind nicht allein. Und durch mich, heute Nachmittag, morgen, nächstes Jahr, will er in dieser Welt regieren, seinen Einfluss größer machen. Mach mal nichts anderes, außer diesem Glauben in dir Raum geben. Ja, wir haben jetzt eine Stille, wo du das tun kannst, oder nachher zu Hause und morgen. Und schau mal, was das mit dir macht, wenn unsere Welt so aussähe, dass so ein Gott in ihrer Mitte steht und dich gebraucht, um sie zu regieren. Was macht das mit dir? Vielleicht zweifelst du und bist gleichzeitig auf den Knien, ja, wie diese Jünger, was man dann Anbetung nennt. Das würde die Welt ändern. So regiert Gott Menschen. Wir haben jetzt eine Stille, hören ein bisschen Musik, irgendwann geht die Band vor und wir singen ein Lied noch zusammen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.